DW Menschen und Märkte.
Warmer Regen aus Moskau. Die Jukos-Aktionäre sollen 50 Milliarden Dollar bekommen. Druck auf Moskau. Die Sanktionsliste der EU wird lang und länger. Droht ein neuer Crash? Die Stimmung an der New Yorker Börse ist vielleicht zu gut. Geht das wieder von vorne los? Den Argentiniern steht die nächste Staatspleite ins Haus. Diese Fragen beantwortet unser heutiger Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde der russische Erdölkonzern Yukos zerschlagen. Sein Besitzer Michail Khodorkovsky wanderte unter anderem wegen Steuerhinterziehung in Lagerhaft. Der Milliardär musste einen hohen Preis bezahlen. Die Aktionäre des Konzerns waren ihr Geld los. Damit wollten sich die meisten Betroffenen aber nicht abfinden. Sie argumentierten, der Prozess sei eine rein politische Angelegenheit gewesen. Es sei nur darum gegangen, einen Kritiker Wladimir Putins mundtot zu machen. Heute hat sich der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag dieser Sichtweise angeschlossen und hat verkündet, Moskau muss die enteigneten Anteilseigner entschädigen. Mit 50 Milliarden Dollar, das sind also etwa 37 Milliarden Euro. Ludger Katzmierczak aus Den Haag.
Die Den Haager Richter entschieden sich für Klartext. Die verschiedenen Urteile russischer Gerichte im Fall Yukos hätten lediglich ein Ziel gehabt, so die Juristen, den Konzern in den Bankrott zu treiben und einen unbequemen Widersacher von Wladimir Putin hinter Gitter zu bringen. Damit gemeint ist der frühere Unternehmenschef Michail Khodorkovsky, der wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung rund 10 Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Khodorkovsky selbst sei aber in keiner Weise an dem Verfahren vor dem ständigen Schiedsgerichtshof beteiligt gewesen, stellt Tim Osborne klar, der die ehemaligen Yukos-Anteilseigner juristisch vertritt. Ich habe Herrn Khodorkovsky noch vor ein paar Wochen getroffen und er sagte übrigens nicht zum ersten Mal, dass er uns viel Glück wünscht, aber selbst nicht an dem Verfahren interessiert ist. Dennoch dürfte es dem Anfang dieses Jahres aus der Haft entlassenen Kreml-Kritiker eine Genugtuung sein, dass die auch von Russland anerkannte Schiedsinstanz im Den Haager Friedenspalast ein so deutliches Urteil gesprochen hat. Mit umgerechnet 37 Milliarden Euro muss Moskau die Yukos-Aktionäre entschädigen. Sollten die Zahlungen nicht am 2. Januar des kommenden Jahres beginnen, so heißt es in der Entscheidung, kämen Zinsen obendrauf. Russlands Außenminister Sergei Lavrov reagierte betont gelassen auf die Botschaft aus Den Haag. Ich habe bereits heute Morgen erfahren, dass das Urteil so ausfallen wird. Da war es noch etwas zu früh, das zu kommentieren. Fakt ist, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Eine Berufung ist möglich und natürlich wird die russische Seite alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Position zu verteidigen. Der Jurist Tim Osborne, der zugleich Direktor des einstigen Yukos-Großaktionärs GML in London ist, feiert das vorläufige Urteil dennoch als einen großen Erfolg für die Eigentümer des Konzerns, die 10 Jahre lang um ihr Recht gekämpft hätten. Er ist davon überzeugt, dass die Betroffenen auch tatsächlich an ihr Geld kommen werden. Wenn nötig, können wir die Zahlung erzwingen. Es gibt zum Beispiel das New Yorker Abkommen über die Anerkennung von Schiedssprüchen. Wenn es sein muss, geht das auch durch die Beschlagnahmung ausländischen Vermögens. Die Schiedsstelle im altehrwürdigen Den Haager Friedenspalast, in dem auch der internationale Gerichtshof zu Hause ist, bemüht sich seit mehr als 100 Jahren darum, bei Streitigkeiten zwischen zwei Parteien zu vermitteln. Die Entscheidungen des meist aus 3 bis 9 Richtern zusammengesetzten Gremiums sind keine Gerichtsurteile im klassischen Sinne, sondern Schlichtungsversuche, die in der Regel von beiden Seiten anerkannt werden. Der permanente Schiedsgerichtshof wird derzeit von 115 Staaten anerkannt. Zu ihnen gehört auch Russland.
Ein Bericht von Ludger Katzmierczak. Ob Moskau bezahlen wird, wenn man dem Außenminister zuhört, dann wohl eher nicht. Und es dürfte Moskau auch immer schwerer fallen, denn die Sanktionen, die das Land wegen seines Verhaltens um die Destabilisierung des Nachbarns Ukraine trifft, die merkt man in Moskau schon. Vielen, vor allem den Hardlinern im fernen Amerika, reicht das alles nicht. Die EU aber kämpft um jeden neuen Eskalationsbeschluss. Jetzt ist wieder einer dazugekommen, berichtet Karin Bensch.
15 neue Namen stehen auf der Sanktionsliste. Seit dem Wochenende ist klar, nun sind auch ranghohe Vertreter des russischen Inlands- und Auslandsgeheimdienstes darunter. Sie dürfen nun nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten in Europa sind gesperrt. Auch hat die EU Sanktionen gegen 18 Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die ihrer Ansicht nach die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Darüber hinaus bereiten die Botschafter der 28 EU-Länder derzeit großflächige Wirtschaftsstrafen vor. Sie könnten schon morgen beschlossen werden. Alexander Graf Lambsdorff von den Liberalen hält das für den richtigen Schritt.
Die Russen kooperieren nicht bei der Aufklärung der Situation um den Flugzeugabsturz, wahrscheinlich Abschuss. Und sie sind nach wie vor diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen für die Destabilisierung der Ostukraine. Insofern ist es auch richtig, jetzt die nächste Ebene zu beschreiten und mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten.
Die geplanten Strafen betreffen vier Felder, den Finanzsektor. In der EU soll es verboten werden, Anleihen russischer Banken zu kaufen, die zu mehr als der Hälfte dem russischen Staat gehören. Zum anderen den Rüstungsbereich. Aus der EU soll in Zukunft kein Kriegsgerät nach Russland verkauft werden dürfen. Das Gleiche gilt für Waren, die auch militärisch genutzt werden können, wie zum Beispiel bestimmte Maschinen und leistungsstarke Computer. Und zuletzt der Energiebereich. Russische Unternehmen sollen keine Geräte mehr aus der EU kaufen können, mit denen sie Erdöl beispielsweise aus der Tiefsee fördern können. Kann wirtschaftlicher Druck politische Lösungen herbeiführen? Volker Dreyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, sieht das kritisch.
Die Frage bleibt, ob wirtschaftliche Sanktionen ein wirklich gangbarer Weg ist, um in der jetzigen Situation die Regierung Russlands dazu zu bewegen, offenzulegen, ob sie in der Ostukraine Einfluss nehmen auf diesen Konflikt und wenn sie das tun, dass sie das dann auch noch unterlassen. Also da bestehen Zweifel, denn wirtschaftliche Sanktionen haben nicht immer wirklich zu dem Erfolg geführt, den man sich dabei gedacht hat.
In diesem Fall werden sie wirken, meint Georg Zachmann vom Wirtschaftsinstitut Bruegel in Brüssel. Denn die russische Wirtschaft ist stark abhängig von europäischen Waren. Etwa die Hälfte der russischen Importe kommen aus der EU. Andersherum sind es nur rund 10%, sagt Zachmann.
Das würde also bedeuten, dass zumindest von wirtschaftlichen Sanktionen Russland viel mehr Schaden entstehen könnte als auf europäischer Seite.
Aber die Wirtschaftssanktionen gegen Russland beziehen sich nur auf künftige Geschäfte. Unterschriebene Verträge bleiben davon unberührt. Auf diese Weise können vor allem Franzosen und Briten ihre lukrativen Rüstungsgeschäfte in aller Ruhe zu Ende bringen.
Aus Brüssel, Karin Bensch. In New York ist die Stimmung gut, sehr gut sogar, wenigstens an der New York Stock Exchange. Oder ist sie vielleicht zu gut? Zwar wurden gerade Kontrollmechanismen eingeführt, die einen erneuten Crash erschweren sollen, aber einige Experten warnen dennoch vor unangemessenem Optimismus. Dazu hat auch, und das ist wirklich etwas sehr Seltenes, Fed-Chefin Yellen gesagt, sie halte die eine oder andere Branche für deutlich überbewertet. Aus New York berichtet Frauke Steffens.
Celebrations on Wall Street. Donnerstag, 3. Juli 2014. Jubel an der New Yorker Börse. Der Dow Jones Index erreicht erstmals in der Geschichte die 17.000-Punkte-Marke. Die Erinnerung an die große Krise scheint hier weit weg zu sein. Zu Unrecht, sagen viele. 2008 waren es toxische Finanzprodukte, die das System zum Einsturz brachten. Heute könnte die Struktur der Finanzmärkte selbst den nächsten Crash erzeugen, sagen Experten. Beispiel Dark Pools. Das sind praktisch Privatbörsen von Banken, Versicherungen oder Hedgefonds für den Handel außerhalb der regulären Börsen. Verkaufs- und Kaufabsichten werden nicht öffentlich bekannt gegeben, nur das Ergebnis des Geschäfts. 15% des amerikanischen Handels werden schon in Dark Pools abgewickelt. Doch je mehr Handel abseits der Börsen stattfindet, desto geringer wird die Aussagekraft der öffentlichen Kurse. John Coffey ist Professor an der Columbia-Universität in New York und war Berater der Börsenaufsicht.
Dark Pools haben ihre Legitimation. Sie wurden erfunden, um große Investoren zu schützen, die ihre Kaufabsichten nicht zu früh öffentlich bekannt machen wollten. Aber im Dunkeln finden eben auch schlechte Sachen statt. Wir wissen zu wenig darüber, was sich in den Dark Pools eigentlich abspielt. Wir brauchen mehr Transparenz.
Zu wenig Wissen, das heißt auch zu wenig Kontrolle. Der New Yorker Oberstaatsanwalt ermittelt gerade gegen die britische Barclays Bank. Wegen unsauberer Praktiken in ihrem Darkpool. Die Bank ließ unter anderem High-Frequency-Trading in dem Pool zu, obwohl sie ihren Kunden zugesichert hatte, sie seien genau davor geschützt. John Coffey fürchtet, dass die Hochfrequenzhändler in den Darkpools privilegiert werden, schneller Informationen bekommen als die anderen Teilnehmer in den Pools.
Es gibt keinen Grund, warum wir in den Darkpools einzelne Parteien privilegieren sollten. Wir brauchen da mehr Transparenz und bessere Regeln.
Vor kurzem warnte die Vorsitzende der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Mary Jo White, die Dark Pools könnten den ganzen Markt beeinträchtigen. An manchen Tagen findet die Hälfte des weltweiten Aktienhandels außerhalb der traditionellen Börsen statt. Nicht nur in Dark Pools, auch auf noch kleineren Plattformen. Diese Zersplitterung des Marktes macht die Kontrolle schwieriger, sagt auch der Analyst Larry Tapp.
In einem fragmentierten Markt wird Regulierung immer schwieriger, schwieriger als wenn alle Papiere an einem Ort gehandelt werden. Wenn man anfängt, den Handel für noch mehr Anbieter zu öffnen, wird es schwieriger zu verstehen, wie all diese Transaktionen zusammenhängen. Und wenn man von Menschen auf Computer übergeht, dann kann man hunderte Computer haben und es wird immer schwieriger zu verstehen, was diese Computer auf dem Markt tun.
Dass es sehr schnell gehen kann, hat der Flash-Crash von 2010 gezeigt. Binnen Minuten stürzte der Dow Jones um fast 1000 Punkte. Der größte Einbruch, den die Wall Street je an einem Handelstag erlebt hatte. Es waren genau die Hochfrequenz- oder Blitzhändler, die sich auf einen Schlag massenhaft aus dem Markt zurückzogen, um ihr Kapital zu retten. Was man gegen einen neuen Flash-Crash tun kann, weiß immer noch niemand. Zu den strukturellen Problemen kommen die Altbekannten. Der Markt der Derivate, die mitverantwortlich für die Krise waren, wächst. Und die Regulierungsmechanismen, die mit der amerikanischen Finanzreform eingeführt wurden, mussten bisher keinen größeren Test bestehen.
Die Samen einer neuen Krise sind da. Und die Reformen von Dodd-Frank hätten viele richtige Lösungen parat. Aber zum Teil wurden sie nicht verwirklicht, zum Teil von den Lobbyisten verhindert.
To resist the implementation of Dodd-Frank.
Analyst Larry Tapp will keine neue Krise vorhersagen, im Gegenteil.
Der Markt ist eigentlich gerade sehr investorenfreundlich. Ja, er ist schnell und man braucht viel Technologie, aber all dieser Aufwand regelt schließlich die Preise. Ich sehe keinen wirklichen Crash in nächster Zukunft.
Und falls doch etwas passiert, schlägt Tapp vor, den Handel früher anzuhalten, die Notbremse zu ziehen, für ein paar Sekunden.
Wenn es darum geht, einen Crash zu verhindern, wäre es am besten, man macht einen Handelsstopp. Wenn zu viele Parteien gleichzeitig verkaufen wollen, hält man den Handel an für ein paar Sekunden und öffnet ihn dann wieder.
Ob das im Ernstfall helfen wird, wenn eine Panik entsteht und auf einmal alle verkaufen wollen, Menschen und Computer, das weiß niemand. Denn das ist das Problem mit Crashs und Krisen. Sie lassen sich nicht mit letzter Sicherheit vorhersagen. Und wenn sie kommen, dann ist es für Vorsichtsmaßnahmen zu spät.
Frauke Steffens. In der Finanzmetropole New York entscheidet sich das kurzfristige wirtschaftliche Schicksal Argentiniens. Bis übermorgen hat die argentinische Regierung Zeit, mit zwei Hedgefonds eine Lösung zur Schuldenrückzahlung zu finden. Gelingt das nicht, droht dem Land eine erneute Staatspleite. Präsidentin Kirchner sagt, Argentinien wolle ja zahlen, könne aber nicht, weil ein US-Richter in, na klar, in New York, das Geld blockiere. Eine komplizierte Geschichte, über deren Hintergründe uns Julio Segador aufklärt.
Die Uhr tickt, doch eine Einigung zwischen der argentinischen Regierung und den Finanzinvestoren scheint in weiter Ferne. Bis Mittwoch muss es eine Lösung geben, andernfalls droht Argentinien ein erneuter Zahlungsausfall mit nicht überschaubaren Folgen für die Volkswirtschaft des Landes. Beide Verhandlungspartner, die argentinische Regierung auf der einen Seite und die beiden Hedgefonds NML Capital und Aurelius, haben ihre Positionen klar formuliert. Argentinien weigert sich, die geforderten 1,3 Milliarden US-Dollar an die Investmentfonds auszuzahlen, da dies nach Überzeugung der Regierung milliardenschwere Folgezahlungen nach sich ziehen würde. Die Hedgefonds werfen Argentinien dagegen vor, das Land absichtlich in eine Staatspleite zu führen. Ein Vorwurf, den Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner zu entkräften versucht. Argentinien wird nicht pleite gehen und dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Pleite geht nur derjenige, der nicht zahlt. Und Argentinien hat seine Gläubiger ausgezahlt. Man wird für diesen Fall einen neuen Namen erfinden müssen, dass also jemand seine Schulden bezahlt, ein anderer die Auszahlung blockiert und die Gläubiger, die sich guten Willens 2005 und 2010 an der Umschuldung beteiligt hatten, ihr Geld aus diesem Grund nicht erhalten. In der Tat hat die argentinische Regierung das Geld für die Gläubiger, die bis Mittwoch ausbezahlt werden müssen, bei einer Bank in New York hinterlegt. Ein US-Richter hat allerdings die Konten blockiert, solange Argentinien nicht die beiden Hedgefonds bedient. Das aber lehnt die Regierung aus mehreren Gründen ab. Zum einen sind die Investmentfonds für die Regierung das Paradebeispiel des hässlichen Kapitalismus, die Staatsanleihen zu Ramschpreisen aufkauften und nun ein Vielfaches des Nennwertes fordern, ohne dem Land jemals Geld geliehen zu haben. Zum anderen fürchtet Argentinien die sogenannte Rufo-Klausel. Sie verpflichtet Argentinien im Fall einer besseren Abmachung mit den Hedgefonds, allen Gläubigern, also auch jenen, die 2005 und 2010 einer Umschuldung zugestimmt hatten, die Zahlungen gleichermaßen aufzubessern. Im argentinischen Wirtschaftsministerium wird angeblich bereits berechnet, welche Folgen und Kosten eine kalkulierte Staatspleite wirklich hätte. Denn im Grunde muss Argentinien nur wenige Monate überbrücken. Die Rufo-Klausel gilt nur bis Ende des Jahres. Danach könnte die Regierung die Hedgefonds bedenkenlos auszahlen. Und die Regierung rechnet damit, dass die Hedgefonds bis Mittwoch einlenken und ihre Forderungen einstweilen auf Eis legen. Denn eines ist klar, die Gaia-Fonds, wie die Investoren in Argentinien genannt werden, wollen Geld sehen. Sollte Argentinien erneut pleite gehen, würden auch sie leer ausgehen. Daran, so die Überzeugung der Regierung, haben auch die Gaia-Fonds kein Interesse. Es bleibt spannend.
Mit dieser Reportage von Julio Segador aus Buenos Aires endet unser Podcast für heute. Für die Technik war Erhard Bürger verantwortlich, am Mikrofon war Dirk-Ulrich Kaufmann. Morgen wird Sie hier die Kollegin Hilke Fischer begrüßen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse bis hierhin. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.